Ich will heute Abend zuerst 2. Korinther 7, dieses Kapitel, nicht 7, 6, dieses Kapitel noch zu Ende führen in unserer Betrachtung in ganz knappen Zügen. Und dann will ich vom letzten Wort oder vom letzten Satz dieses Abschnittes ausgehend einen besonderen Gegenstand aus diesem Abschnitt hervorheben und ihn behandeln, nämlich die Frage der Gottesfurcht und wie Gnade und Gottesfurcht zusammenhängen. Also wir haben gesehen im 2. Korinther Kapitel 3 und 4 die herrliche Botschaft, dann Kapitel 4, 7 bis 5, Vers 10, diese gewaltige Botschaft in schwachen Gefäßen, das muss so sein, damit deutlich werde, dass es Gottes Kraft ist, die durch diese Botschaft heil wirkt. Und dann haben wir gesehen von Kapitel 5, Vers 11 an, und das geht bis 7, 1. Ich glaube, ich sagte gestern 7, 3, aber ich nehme das zurück, behaupte zwar nicht ganz das Gegenteil, aber ein wenig etwas anderes. Kapitel 7 bis Vers 1 geht dieser Abschnitt, und dann von Vers 2 an beginnt ein neuer Gedanke. Also Kapitel 5, 11 bis 7, 1. Diese schwachen Gefäße sind auch geheiligte Gefäße, müssen geheiligte Gefäße sein. Und das Erste, was uns in diesem Abschnitt vor die Herzen gestellt wird, Vers 11, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, oder die Furcht des Herrn kennen, so zu verstehen, da wir wissen, dass der Herr zu fürchten ist. Also Gottes Furcht. Und dann geht es weiter mit verschiedenen Seiten des Geheiligtseins, Hingabe und Bereitschaft in der Hand des Herrn, ein Gefäß zu sein, das sich einsetzen lässt, arbeitet, dient. Das sahen wir in Kapitel 6 in den Versen 1 bis 10. Und jetzt von Vers 11 an bis 7, 1 lesen wir diese Verse. Unser Mund ist zu euch aufgetan, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr seid nicht verengt in uns, sondern ihr seid verengt in eurem Innern. Zur gleichen Vergeltung aber, ich rede als zu Kindern, werdet auch ihr weit. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht und Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit den Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln. Und ich werde ihr Gott sein. Und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an, und ich werde euch aufnehmen. Und ich werde euch zum Vater sein, und ihr werdet mir zu Söhnen und Töchtern sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes, indem wir die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also dieser ganze Abschnitt spricht ganz deutlich von diesem Thema Absonderung, Heiligung. Im Vers 11, unser Mund ist euch aufgetan. Ja, Paulus hat deutlich geredet, den Mund aufgetan und deutlich geredet, deutliche Worte. Aber man darf deutlich reden, wenn man ein weites Herz hat für die, zu denen man redet. Unser Herz ist auch weit. Und hier stellt er einen ganz interessanten Zusammenhang her, nämlich den, dass ein weites Herz führt dazu, dass wir für Gott abgesondert leben. Abgesondert von den Götzen, abgesondert von der Welt, abgesondert von der Finsternis. Meistens ist es ja so, dass man sagt, das ist so eng. Paulus sagt das Gegenteil. Unser Herz ist weit und er hofft, dass auch sie ein weites Herz bekommen. Vers 13. Für ihn und für Gottes Sache werdet auch ihr weit. Und dann redet er von Absonderung. Das zeigt uns, dass also Paulus oder durch Paulus das, was Gott uns sagt, ganz anders urteilt, als wir von Natur urteilen. Wir empfinden Absonderung von diesen Dingen als Einengung. Nein, das heißt erst wahre Freiheit, ein weites Herz für Gott und für seine Sache. Und darum kein Platz, keine Gemeinschaft, keine Übereinstimmung mit Dingen, die Gott und seinem Wesen fremd sind. Und dann zum Schluss kommt diese Aufforderung. Da wir diese Verheißungen haben, Geliebte, lasst uns selbst reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes. Befleckung des Fleisches, Ausschweifung, Fressen, Saufen, Huren, so wie Luther das ungefähr übersetzt, so dass wir es alle auch verstehen. Also Befleckung des Fleisches, Ausschweifung, sich den Lüsten des Fleisches, in den Lüsten des Fleisches gehen lassen, aber auch Befleckung des Geistes, Stolz, Hochmut, Bosheit, ist genauso eine Befleckung. Etwas, das wir meistens nicht so sehr als Befleckung sehen. Wir denken da meist an eben sogenannte krasse Sünden, Fleischessünden, wo man seinen Lüsten die Zügel schießt. Aber wir sehen hier, dass die Befleckung oder die Sünden des Geistes genauso Befleckung sind. Hochmut, Einbildung, auf andere herabschauen, sie verachten, sie richten. Von all dem sollen wir uns reinigen. Und dann steht hier, indem wir die Heiligkeit vollenden, in der Furcht Gottes. Der Abschnitt begann also mit Furcht Gottes. 5,11 endet hier mit Furcht Gottes. Und jetzt stellt sich folgende Frage. Ist die Errettung aus Gnade? Ja. Wird uns die Gnade Gottes zugesagt, zugewünscht in diesem Brief? Ja. Kapitel 1, Vers 2. Gnade euch und Friede von Gott. Das fast letzte Wort in diesem ganzen Brief ist wiederum Gnade. Die Gnade des Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Kapitel 13, Vers 13. Unsere Frage ist nun, wie Gnade und Gottesfurcht zusammenhängen. Sind denn das nicht zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen? Und es scheint, dass manche so denken, ja, Furcht Gottes, Gottesfurcht, zittern vor diesem großen Gott, das sei eine Sache des Alten Testaments, eher Sinai und so ähnlich. Dann einige Propheten haben auch so geredet, also eher Altes Testament, aber nicht so sehr Neues Testament. Nun, das Neue Testament verbindet Gnade mit Gottesfurcht, und zwar im Hebräerbrief an einer Stelle ganz direkt. Hebräer 12, Vers 28. Hebräer 12, Vers 28. Deshalb, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns Gnade haben, durch welche wir Gott wohlgefällig dienen mögen mit Frömmigkeit und Furcht. In den Gedanken des Apostels verbindet sich also Gnade mit Gottesfurcht. Das sind zwei Dinge, die einander hängen. Das sind Geschwister. Das sind Dinge, die Gott zusammengefügt hat. Und wir sollen sie nicht scheiden. Ja, es ist eine ganz elende und eine ganz verkehrte Sache, wenn man anfängt, solchen Gedanken nachzugehen, ob wir durch Gnade errettet sein können und nachher ein loses Leben leben können. Das sind ganz theoretische Fragen, aber solche Fragen stellt eigentlich die Bibel gar nicht, sondern die Bibel sagt, setzt es als selbstverständlich voraus, dass die Gnade Gottes die Kraft Gottes ist, die uns von der Sünde befreit und an Gott bindet. Und so hängen Gnade und Gottesfurcht zusammen. Wir sehen, wie in der frühen Gemeinde die Gottesfurcht einen ganz zentralen Platz hatte. Apostelgeschichte 5,11. Es kam große Furcht über die ganze Versammlung und über alle, die es hörten. Gott offenbarte sich in der Mitte der Geschwister als der Heilige Gott. In der Versammlung. Große Furcht. Oder Kapitel 9 in der Apostelgeschichte, Vers 31. So hatten denn die Versammlungen durch ganz Judäa und Galiläa und Samaria hin Frieden und wurden erbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wurden vermehrt durch den Trost des Heiligen Geistes. Paulus sagt von sich, dass er unter den Korinthern war und diente mit Furcht und Zittern. Ganz sicher nicht Menschenfurcht. 1. Korinther 2, Vers 3. Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Das war seine Haltung vor Gott, nicht diese Selbstsicherheit, sondern dieses Wissen, dass er völlig auf Gott angewiesen war und sollte Gott ihn fallen lassen, dass er dann nichts vermöchte. Er sagt den Christen in Philippi, Philipperbrief Kapitel 2, Vers 12, daher, meine Geliebten, gleich wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Gegenwart, sondern jetzt vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirket eure eigene Seligkeit mit Furcht und Zittern. Wiederum, Furcht und sogar Zittern. Zittern überkommt uns, wenn wir merken, dass wir jetzt nichts vermögen. Wenn wir völlig kraftlos sind und erkennen, dass wir hilflos sind. Hebräer 11, Vers 7, da heißt es von Noah, dass er durch Furcht bewegt die Arche baute. 1. Petrus 1, 17, wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werks so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Umgekehrt zeigt uns das Neue Testament, dass das Fehlen der Gottesfurcht ein Merkmal der Gottlosen ist. Römerbrief, Kapitel 3, Vers 18. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das kennzeichnet den Gottlosen. Der Gerechte, der durch Gnade Gerechtfertigte, ist dadurch gekennzeichnet, dass er Furcht Gottes vor den Augen hat. Oder der Judasbrief sagt im Vers 12 von natürlichen Menschen, falschen Brüdern, dass sie ohne Furcht sind und sich unter die Gläubigen mischen. Judasbrief, Vers 12. Diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten, sich unter euch mischen, ohne Furcht. Fürchten Gott nicht, seine Heiligkeit nicht, sein Haus nicht und mischen sich so unter die Heiligen. Ja, die Gottesfurcht ist auch für den Christen der Anfang aller Weisheit. Und das heißt auch der Anfang aller rechten Beziehung zu Gott. Wenn wir zu Gott gebracht worden sind, sind wir erst in Beziehung zu ihm gesetzt worden. Und unsere Beziehung zu ihm kann nicht eine Beziehung sein ohne Furcht. Natürlich auch Trost und Freude und Dankbarkeit und Gewissheit, aber nie ohne Furcht. Das haben uns diese Stellen deutlich gemacht. Ich habe hier ein Zitat von John Bunyan, den ich übrigens sehr bewundere, John Bunyan. Er hat sehr viel mehr geschrieben als nur gerade die Pilgerreise zur ewigen Seligkeit oder seligen Ewigkeit. Er war 12 Jahre im Gefängnis und da hat er ein Werk, ja sogar theologisch anspruchsvolle Werke teilweise, eines nach dem anderen geschrieben. Werke, in denen er das Heil in Christus in wunderbarer Weise darstellt. Und so, wenn man es liest, dass das Herz einfach froh wird und in Gott und in seiner Gnade verankert wird. Und er schrieb Folgendes zur Gottesfurcht. Ich nenne die Gottesfurcht die höchste Pflicht, denn sie ist nicht allein für sich genommen eine Pflicht, sondern gewissermaßen das Salz, das jede Pflicht würzt. Denn es gibt keine von uns erledigte Pflicht, die Gott irgendwie annehmen könnte, wenn sie nicht mit Gottesfurcht durchsetzt ist. Gottesfurcht, also erkennen, anerkennen, dass wir in Gottes Hand sind und dass Gott nie in unserer Hand ist, dass wir völlig auf ihn angewiesen sind, dass Gott auf uns nicht angewiesen ist, dass wir Gott brauchen, dass er uns nicht braucht. Und genau das lehrt uns ja die Gnade. Genau das, wenn wir die Gnade richtig verstehen. Allerdings, ich glaube gestern haben wir uns dazu ein paar Gedanken gemacht, ist die Gnade etwas, das wir mit unserem natürlichen Auffassen und Urteilen sehr, sehr schwer verstehen. Und so sind wir immer wieder anfällig dafür, die Gnade Gottes umzudeuten und aus der Gnade falsche Schlüsse zu ziehen. Und ein sehr naheliegender Schluss ist der, und ich meine, dass dies der herrschende Fehlschluss, Trugschluss ist unserer Zeit, dass die evangelikale, die bibelgläubige Christenheit die Gnade Gottes als einen Anlass sieht, dass man Gott nicht fürchten muss und dass man es mit Gottes Heiligkeit und mit Gottes Befehlen nicht so ernst nehmen muss, auch mit Sünde nicht so ernst nehmen muss. Dass wir also daran sind, das zu tun, die Gnade Gottes umzukehren in Ausschweifung. Das ist etwas, wovon Judas spricht im Judasbrief im 4. Vers. Judasbrief, der 4. Vers. Und er kündigt hier an, dass die Gemeinde, das Zeugnis der Gemeinde, dass die Träger der Botschaft des Heils, des Evangeliums, dass sie durchsetzt werden würden von Leuten, die die Gnade nicht leugnen, die von Gnade reden, aber daraus ganz andere Schlüsse ziehen. Nämlich, dass man dann so leben kann, wie es einem beliebt. Judasbrief, der 4. Vers, gewisse Menschen haben sich nebeneingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Also durch ihren Einfluss verleugnen sie die Tatsache, dass Jesus Herr und Gebieter ist. Durch ihren Einfluss wird die Herrschaft Jesu Christi über den Gewissen und über den Herzen der Glaubenden geschwächt, neutralisiert. Das ist eine in Ausschweifung verkehrte Gnade. Nun, was lehrt uns die Tatsache der Gnade? Ich habe mir nur drei Dinge aufgeschrieben. Wir könnten viel mehr dazu sagen. Aber die Dinge, die mir heute im Nachdenken über diesen Gegenstand als die momentan mir als die vordringlichsten und die gewichtigsten erschienen. Erstens, Gnade. Ja, ich frage euch mal. Wenn ihr Gnade hört, was ist so der erste Gedanke, der sich bei euch einstellt? Gottes Gnade. Geschenk. Unverdient. Gericht. Wer sagte das? Sapia, in welcher Weise? Gut, ohne Gericht keine Gnade. Ja. Gnade gibt es nur für Sünder. Da klingen lauter Dinge an, die tatsächlich die Gnade kennzeichnen, charakterisieren. Und wir werden auf alle diese Dinge kommen. Ich habe hier als erstes gesagt, oder als erstes für mich aufgeschrieben, was die Gnade uns lehrt. Errettung aus Gnade. Gnade bedeutet, Gott ist am Anfang der ganzen Sache, nicht der Mensch. Gnade bedeutet, dass die ganze Sache der Errettung von Gott ausgeht. Dass er der Urheber ist. Wieso denn? Weil Gnade bedeutet Gottes Handeln an Sündern, nicht um der Sünder willen. Nicht, weil irgendjemand es verdient hat. Sondern Gott handelt aus sich heraus. Aus seinem freien Wollen und Entschluss heraus. Gott im Anfang. Und ich wiederhole, was ich schon mal sagte, das ist die grundlegendste, wichtigste Wahrheit überhaupt zu allem rechten Denken und Urteilen über Gott und den Menschen und die Welt. Gott im Anfang. Es gilt für alles. In der Schöpfung und auch in der Erlösung. Gott im Anfang. Und das machen die Apostel sehr deutlich, indem sie sagen, dass Gott uns von Anfang an erwählt hat zum Heil. Das sagt Paulus den Korinthern, den Thessalonichern. Im 1. Thessalonicher Brief, im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 13. Wir sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Seligkeit in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Im Anfang war Gott, der uns erwählte. Paulus sagt im Epheserbrief, dass Gott uns auserwählt hat in ihm, Epheser 1, Vers 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Gott hat uns in Christus auserwählt. Das heißt, er handelt um Christi willen, nicht um unseren Willen. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das heißt, die Ursache der Erwählung ist in nichts, was in der Schöpfung liegt. Es geht hier nicht um ein zeitliches Vorher, sondern es geht eigentlich um ein ursächliches Vorher. Ehe Gott irgendetwas schuf, erwählte er in Christus die zum Heil, die errettet werden sollten. Und das bedeutet, dass der Anlass dazu kann nur in Gott gewesen sein. Der Anlass kann nicht in uns gewesen sein. Wir können uns nicht irgendwie Gott empfohlen haben. Durch unsere Gesinnung oder durch unseren guten Willen oder durch unseren Glauben. Sondern Gott hat uns in Christus erwählt aus seinem freien Entschluss heraus. Ja, wir verdanken damit alles Gott. Und wenn wir darüber nachdenken und wenn diese Tatsache, diese Wahrheit beginnt, unsere Herzen zu ergreifen, zu regieren, dann werden wir klein vor Gott und lernen diesen großen Gott zu scheuen, zu fürchten und zu lieben. Beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig. Wir fürchten ihn und wir lieben ihn. Wir fürchten, wir fallen vor ihm nieder. Und doch sind wir nirgends so gerne wie vor ihm auf dem Angesicht. Wir lieben ihn, weil er uns so erst geliebt hat. Georg Whitfield sagte im Jahre 1768, zwei Jahre vor seinem Tod, in einer Predigt, ich weiß, dass keine andere Wahrheit den Menschen wirklich demütigen kann. Entweder muss Gott uns erwählen oder wir erwählen Gott. Beides kann nicht wahr sein. Entweder sind wir am Anfang oder Gott ist am Anfang. Und das klingt sehr an das, was Luther schrieb in seiner Schrift über den unfreien Willen, wo er zeigt, dass der Mensch wirklich auf Gottes Wahl angewiesen ist. Es ist Gott, der frei wählt, nicht wir Sünder, die wir gebunden sind, sondern Gott erwählt uns zum Heil. Und so hat Luther In dieser Schrift unter anderem geschrieben, der Mensch kann nicht eher bis ins Innerste gedemütigt werden, als bis er weiß, dass seine Seligkeit ganz und gar außer seinem eigenen Vermögen, Planen, Eifern, Wollen und Wirken steht. Dass sie ganz und gar hängt an den Gutdünken, Planen, Wollen und Wirken eines anderen, nämlich Gottes allein. Das erst demütigt uns und zeigt, dass wir völlig auf Gott angewiesen sind. Vollständig, dass wir ganz in seiner Hand sind und dass Gott nie in unserer Hand ist. Jonathan Edwards, ein Freund und Zeitgenosse Whitfields, hielt ziemlich junger Verkündiger, nämlich schon im Jahre 1738 in Boston, eine Predigt unter dem Titel Gott verherrlicht durch die völlige Abhängigkeit des Menschen von ihm. God glorified by the dependence of man. Und Gott hat die ganze Sache der Errettung so gewirkt und so eingerichtet, dass in allen Stücken, bei jedem Schritt, uns deutlich wird, wir sind völlig von Gott abhängig. Die Errettung beginnt mit Gott. Alles geht von Gott aus und das zeigt, wir sind völlig auf ihn angewiesen. Und das lehrt uns, ihn zu fürchten. Dann zweitens, Gnade heißt, Gott handelt um seinetwillen. Wer weiß, wo das erste Mal das Wort Gnade im Alten Testament vorkommt? Also das heißt überhaupt in der Bibel. Bei Noah, ganz richtig. Und wenn wir das einmal nachlesen, dann wird uns das deutlich. 1. Mose Kapitel 6, da wird in den Versen 1 bis 7 beschrieben, die Sünde, die Sündhaftigkeit, die Bosheit der Menschen, die aus ihrem Herzen, aus ihrem Innersten kam, also nicht nur böse Taten, sondern ein böser Antrieb in ihnen, der nur Böses produzierte. Und dann steht, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Und das macht es uns sehr deutlich, wie Gnade bedeutet, Gott handelt um seinetwillen, nicht weil jemand es verdient hat. Und so geht es uns wie Ruth. Wenn Gottes Gnade uns erfasst hat, uns ins Licht gestellt hat, in unseren Herzen Glauben an den Sohn Gottes geweckt hat, so dass wir an den Sohn Gottes glauben konnten, ja, dann fallen wir nieder und fragen mit Ruth, wer bin ich, was bin ich, dass du mich eine Fremde ansiehst? Dass ich Gnade gefunden habe in deinen Augen. Wir können es nicht begreifen. Wir können nur sagen, du großer Gott, weil du gnädig warst, darum habe ich Gnade gefunden. Gott handelt um seinetwillen. Und das lässt uns niederfallen vor Gott. Paulus sagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er war wirklich davon überzeugt. Oh, wo habe ich jetzt dieses schöne Büchlein? Ach, das habe ich vergessen, es mitzunehmen. Vielleicht wollte ich das ihm vorlesen. Es war dieses schmale Büchlein von Wilhelm Busch. Es ist ein blaues Büchlein, sollte dort auf dem Tisch liegen. Und dann drittens zur Gnade. Die Gnade lässt mich auch begreifen, dass warum muss die Errettung auf Gnade sein? Es hat doch etwas mit uns zu tun. Wir sind so böse, so verderbt, so unwillig, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt, als dass Gott alles tut. Dass er alles tut, dass er aus seinem freien Antrieb heraus es tut, dass das ganze Werk der Errettung Gottes Werk ist. Und so ist die ganze Errettung tatsächlich in einer Weise eingerichtet, dass wir mit Paulus fragen können, wo bleibt der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Oder so, dass wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wir können nur Gott dafür die Ehre geben. Nun, in welcher Weise wird das jetzt in diesem Abschnitt, den wir vor uns haben, diese Tatsache, dass die Gnade Gottes uns Gottesfurcht lehrt, wie wird das im 2. Korintherbrief in diesen Kapiteln 5 und 6 deutlich? Das wollen wir uns jetzt an einem Gedanken, der hier behandelt wird, vor Augen führen. Ich bin jetzt also beim dritten Punkt zu dieser biblischen Wahrheit gekommen, von der völligen Verderbtheit des Menschen. Nun, wir haben uns gestern ein wenig darüber unterhalten, wie die Kirche von Rom, wie sie anfängt, wir müssen anders sagen, sie hat das schon lange gemacht, sie hat die protestantischen Kirchen umworben und wie die protestantischen Kirchen sich immer mehr Rom nähern. Und jetzt ist man so weit, dass man schon öffentlich deklarieren kann, man glaube das Gleiche, punkto Gnade und Glauben, Rechtfertigung aus Gnade und aus Glauben. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, was die Bibel sagt, was Gnade ist. Denn das römische Verständnis von Gnade ist etwas ganz anderes. Es nähert sich mehr dem, was in diesem Buch steht. Ich werde hier das ein oder andere vorlesen aus diesem Buch. Hier haben wir eher den römisch-katholischen Gnadenbegriff, so wie dieser Mann hier, Charles Swindoll, Gnade versteht. Nämlich Gnade als etwas, das dem Menschen zur Hilfe kommt und ihn dann befähigt, so zu leben, wie er gerne leben will oder denkt, dass er leben sollte. Nur so krass ist es nicht. Ich habe es jetzt etwas überspitzt formuliert. Aber nach römisch-katholischem Gnadenbegriff ist Gnade etwas, das Gott dem Menschen guten Willen gibt, damit der Gott gefallen könne. Und wir haben gesehen, in der Bibel ist Gnade etwas ganz anderes. Zeigt uns, dass Gott handelt, um seinetwegen handelt, dass er allein handelt und dass es so sein muss, weil der Mensch so verderbt ist, so hoffnungslos böse und sein Wille gegen Gott gerichtet, dass Gott alles tun muss. Gott muss uns zuerst willig machen. Gott muss zuerst an uns wirken. Gott muss an unseren Herzen arbeiten. Sonst sind wir nie willig, ihn und sein Heil anzunehmen. Und auch das ist etwas, das durch die ganze Reformation, in den Jahren der Reformation und durch den Kampf der Reformatoren deutlich wurde. Hier war eigentlich die Front. Hier, an diesen Wahrheiten entspannt sich dieser ganze Kampf. Denn die Kirche von Rom sagte, ja, der Mensch ist zwar gefallen, durch die Sünde ist er beschädigt, aber er hat noch einen guten Willen. Und da setzt Gott ein, und wenn du guten Willens bist, dann hilft dir Gott. Und dann kommen auch die Sakramente und die Hilfe der Kirche, die Gebete der Priester und so weiter dazu, und dann wirst du das Heil erlangen. Und die Reformatoren haben die biblische Lehre von der völligen Verderbtheit des Menschen, so wie wir das sehr schön sahen, diesen Zitat von Luther, ganz neu gesehen, gelehrt, verkündigt. Und das gehört zum Herz der Kraft des Evangeliums. Es gehört zum Evangelium. Und darum ist es so wichtig, dass wir das sehen. Der Römerbrief beginnt ja damit, dass er 3 Kapitel lang zeigt, die völlige Bosheit und Verderbtheit des Menschen. Und erst auf diesem Hintergrund verstehen wir die Lehre der Rechtfertigung aus Glauben und aus Gnade. Ja, jetzt 2. Korinther 5. Hier steht in den Versen 14 und 15. Die Liebe des Christus drängt uns, indem wir also geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind, und er ist für alle gestorben, auf dass die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Für alle gestorben. Wenn wir dazu 1. Timotheus 2 aufschlagen, dann sehen wir, dass es tatsächlich so ist. Christus gab sich zum Lösegeld für alle. 1. Timotheus 2, 5, 2, 6. Für alle. Im Griechischen, ich muss euch jetzt hier mit diesem griechischen Wort belästigen, hyperpanton. Und das heißt, mit Blick auf alle. Und zwar wegen der Sünde Adams. Und weil alle Menschen in der Sünde Adams gefangen sind, darum ist Christus gestorben, wurde zum Lamm Gottes, um so die Sünde, nicht die Sünden, die Sünde abzuschaffen. Die Sünde der Welt wegzunehmen, die Sünde. Wegen der Sünde Adams musste Christus als Mensch sterben, wegen der Sünde aller Menschen wegen. Aber dann sagt hier Paulus in 2. Korinther 5, dass die, welche leben, es leben also nicht alle, es leben nicht alle. Christus starb mit Blick auf die Sünde aller Menschen, aber es leben nicht alle. Die, welche leben, sind aus der ganzen Menschheit herausgenommen, ein Teil. Und so sagt der Herr, und jetzt schlagen wir Markus Kapitel 10, Vers 45 auf. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Viele, sagt er hier, nicht alle. Und hier steht im Griechischen ein anderes Wort für. Nicht Hyperpanton, also mit Blick auf alle, sondern Antipanton, stellvertretend, Antipollon, stellvertretend für viele. Das heißt, dass Christus stellvertretend das Gericht nicht für alle, sondern für viele trug. Nämlich für die, die glauben. Und wir können auch sagen, für die, die Gott zum Glauben erwählt hat. Nun, ich weiß, das sind Gedanken, denen geht man nicht so oft nach. Und irgendwie ist es uns lästig geworden, über solche Dinge nachzudenken. Wir finden es beschwerlich, solche Gedanken überhaupt zu erwägen. Aber was hat das jetzt zu tun mit Gnade und mit Gottes Furcht? Folgendes. Wenn ich das hier begreife, das heißt, ganz begreifen kann ich es auch nicht. Aber wenn ich das sehe, dann habe ich ein ganz anderes Verhältnis zur Gnade Gottes, zu diesem großen Gott, der zum Heil erwählt nach seinem Willen. Ich stelle jetzt diese Sache ganz bewusst heraus, aus der Sicht Gottes. Und dann werde ich in ganz anderer Weise Gott und das Evangelium und seinen Sohn ansehen. Versuche das jetzt zu illustrieren. Ich war so in den Jahren 80, 81, 82, war ich häufig in der DDR. Dort Geschwister besucht, Gemeinden besucht. Und dann stellt man dort fest, dass alles volkseigen ist. Volkseigener Betrieb, so hießen diese Dinge. Und Volkspark und alles volkseigen. VEB. Nun, man hat dort scherzhaft gesagt, Vaters ehemaliger Betrieb, was es ja meistens war. Oder auch, und das ist genau so, wie es war, Vorsicht, es bröckelt. Nun, was allen gehört, gehört damit niemandem, geht niemand etwas an und niemand schert sich darum. Und entsprechend sah alles aus. Man merkte, alles war irgendwie lieblos hantiert. Es gehörte niemandem, gehörte allen und damit niemandem. Und wir haben uns zu sehr nur mit diesen Gedanken befasst und uns ganz auf diesen Gedanken beschränkt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder Jesus für alle gestorben. Und haben vergessen, dass die Bibel auch davon redet, dass es seitens Gottes aussondernde Liebe gibt. Und wir müssen wissen, und das ist jetzt die Frage, wenn jemand einfach sagt, ja, Gott liebt alle Menschen, dann bedeutet ihm gewöhnlich die Liebe Gottes einen Deut. Was allen gehört, so pauschal, das bedeutet doch dem Einzelnen einen Deut. Wir müssen wissen, hat Christus mich geliebt? Wir müssen wissen, hat Christus meine Schuld am Kreuz getragen? Christus sagt, dass er sein Leben gab als Lösegeld, stellvertretend für viele. Und das, ja, das ist angetan, mich mit Furcht und Zittern zu erfüllen vor Gott, dass ich vor sein Angesicht trete und sein Angesicht suche und ihn bitte, mir gnädig zu sein, mir die Sünde zu vergeben. Und er allein gibt mir die Gewissheit ins Herz, dass er vergeben hat, dass Christus, sein Sohn, auch für mich gestorben ist. Es hilft nicht, dass wir das den Menschen einfach schriftlich geben und versuchen, es ihnen einzureden. Christus ist für alle gestorben, folge ich auch für dich, ihr liebt alle Menschen. Ja, was hilft das, wenn ich das nicht glauben kann, in lebendigem Glauben erfassen kann? Aber wie komme ich dazu, etwas im lebendigen Glauben zu erfassen? Ich kann mir den Glauben ja nicht einreden, denn der hält nur so lange, wie ich Kraft habe, mir etwas einzureden. Den Glauben, dass Gott mich errettet hat, dass Christus meine Sünde trug, diesen Glauben gibt Gott. Diese Gewissheit gibt der Heilige Geist. Und das hat John Bunyan sehr meisterlich dargestellt in diesem Buch hier, Der Heilige Krieg. Der Titel dieses Buches ist ein wenig, so für unsere Zeit klingt, ein wenig anstößig. Aber wir dürfen das nicht sehen im Kontext unserer Zeit. The Holy War. Und zwar ist es wirklich ein heiliger Krieg, weil er uns zeigt, wie, also in allegorischer Form, wie eine Stadt, und diese Stadt repräsentiert den Menschen, von Gott geschaffen zu seiner Wonne. Diese Stadt hat 5 Pforten, das sind die 5 Sinne des Menschen, also Augenpforte und Ohrenpforte und Mund- oder Sprechpforte, Riechpforte, Tastpforte. Und dann kommt ein gewisser Diabolus und belagert die Stadt, und durch die Augenpforte und durch die Ohrenpforte dringt er rein, und durch die Mundpforte dringt er ein in die Stadt. Und nachher ist diese Stadt Menschenseele, die der Allmächtige schuf, zu seiner Wonne, wird Diabolus unterworfen, und dann kommt Emmanuel. Der Allmächtige sendet Emmanuel, und Emmanuel kommt mit seinen Heeren und belagert die Stadt und nimmt sie ein. Nur schon dieser Gedanke, der scheint uns ganz fremd zu sein, heute. Dass Gott arbeiten muss, dass Gott gewissermaßen seine Heerscharen senden muss, um unseren Widerstand zu brechen. Und so findet eine lange Belagerung statt, bis endlich die Stadt, und zwar durch die Hörpforte oder Ohrpforte, erbrochen wird und dann Emmanuel mit seinen Armeen in die Stadt einmarschiert. Wir denken ja immer so, ja, der Mensch muss nur das Evangelium hören und dann wird er es annehmen. Und die Bibel zeigt es uns ganz anders. Die Bibel sagt, in uns ist Feindschaft gegen Gott. Wir sind verschanzt gegen ihn und gegen sein Wort und gegen sein Wirken. Und nachdem die Stadt endlich erobert ist, dann sind sie so glücklich, so dankbar, die Bewohner von Menschenseele. Und dann erwarten sie, dass jetzt Emmanuel kommt und in der Mitte der Stadt sein Quartier aufschlägt, und dann tut er es nicht, sondern er bleibt draußen vor der Stadt. Und dann geht eine Gesandtschaft aus der Stadt nach der anderen hinaus, und was tun sie dort? Sie bitten Emmanuel darum, dass er doch in ihre Stadt kommen möchte und unter ihnen wohnen möchte. Und so wie er es darstellt, wirklich meisterlich darstellt, wird einem hier bewusst, das ist seine Gnade, dass er das tut. Wir können von ihm nicht verlangen, ich habe jetzt die Sünde bekannt und du bist für mich gestorben, jetzt musst du kommen und in mir wohnen und du musst jetzt mich führen und pflegen und mich erhalten. Gott muss überhaupt nicht. Da muss überhaupt nicht. Er schuldet uns keine Errettung. Er schuldet uns nicht, dass er uns die Sünden vergibt und uns vor der Hölle rettet. Er schuldet es uns nicht. Und wir haben es uns angewöhnt, so zu denken, so wie eben Heinrich Heine einmal sagte, Dieu me pardonnera, car tel est son métier. Gott wird ihr schon vergeben, denn das ist sein Geschäft. Nein, so ist es nicht. Und einer, der hinausgeht, das steht so schön in diesem Buch, also wer Englisch kann, dem will ich es ans Herz legen, es auf Englisch zu lesen. Ja, besorgt ihr dieses Buch. Es ist einfach großartig. Großartig. Genial, wie er diese ganze Kämpfe des Gewissens und des Verstandes und der Seele beschreibt. Und einer geht hinaus und bittet Emmanuel, in die Stadt zu kommen. Und nachher kehrt er zurück und dann legt er den wartenden Bewohnern den Bericht ab und sagt von diesem Emmanuel, he is such a one for beauty and glory that you must both love him and fear him. Das ist so schön und so richtig gesagt. Er ist von solcher Schönheit und Herrlichkeit, dass man ihn gleichzeitig lieben und fürchten muss. Da haben wir es wieder. Lieben und fürchten muss, beides. Ja. Es ist wirklich so, ich hörte vor einigen Monaten einen Verkündiger, der über echte und falsche Christen predigte. Und das hat mich sehr gefreut, wie er das sagte. Ich hätte es von ihm gar nicht erwartet. Das hat mich umso mehr gefreut. Wie er sagte, die Sache der Heilsgewissheit, das ist gar nicht unsere Sache. Wir können uns nicht Heilsgewissheit geben. Heilsgewissheit gibt Gott, ja, durch sein Wort, aber nicht nur durch sein Wort und sein Geist. Und darum hilft es nicht, dass wir den Leuten sagen, schau, vier Schritte. Durchgehen, erster Schritt, Sünde bekennen, zweiter Schritt, wissen, dass er vergeben hat, dritter Schritt, Gewissheit der Vergebung, vierter Schritt, Gewissheit des des ewigen Lebens. Es funktioniert einfach nicht. Bloß auf dem Papier. Gottes Geist allein kann uns die Wahrheit des Wortes Gottes lebendig machen und uns Gewissheit geben. Gottes Geist gibt uns Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Sein Geist gibt dieses Zeugnis. Gott selbst. Gott, der uns vergibt, gibt uns Gewissheit der Vergebung. Und das wollte Bunyan hier darstellen. Es hilft nicht, uns einzureden. Gott liebt uns, hat uns vergeben. Gott muss es uns persönlich sagen. Dass wir dahin kommen, dass wir mit Paulus sagen können, Galaterbrief 2, Vers 20, Christus, der mich geliebt hat. Ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sein Sohn starb für alle, im Blick auf alle. Aber wir müssen wissen, du musst es wissen, starb Christus für mich. Trug er meine Schuld. Das müssen wir wissen. Und dieses Wissen bekommen wir nur aus Gottes Mund. Er gibt uns diese Gewissheit. Wir können über Gott nicht verfügen. So sondern Gott verfügt über uns. Und ich will hier doch einen Satz aus diesem Buch vorlesen, der uns irgendwie zeigt, wie man hier bereits die Dinge, ja, man muss es so sagen, auf den Kopf gestellt hat. Hier steht: Vor unserer Hinkehr zu Jesus hatten wir keine Wahl. Wir kannten nur die Sünde. Das ganze Leben war von Unrecht gekennzeichnet. Als wir aber zum Kreuz kamen und Jesus das Recht gaben, über unser Leben zu herrschen, wurde uns eine Entscheidungsmöglichkeit gewährt, die etwas völlig Neues für uns war. Ich empfinde das als wirklich als unerträglich, wie man das sagen kann. Wir geben dem Herrn und Herrscher das Recht. Wir können doch ihm keine Rechte geben. Er hat alle Rechte. Wir können es nur vor ihm niederwerfen und ihn bitten, dass er mit uns tut, wie ihm beliebt. Uns vor ihm beugen. Er ist Herr, er ist Herrscher und nicht wir. Ja, ich habe diesen Vers einmal gelesen. Jetzt sollte ich den erklären, wieso wir aus diesem Vers oder aus dieser Tatsache, dass bei Gott Vergebung ist, folgern müssen. In dem Fall ist er zu fürchten. Psalm 130, Vers 4. Bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet werdest. Also nicht umgekehrt. Gott vergibt ja Sünden, dann muss man ihn nicht so fürchten und so ernst nehmen, wie wir manchmal denken oder wie der natürliche Mensch denkt. Nein, bei Gott ist Vergebung, damit er gefürchtet werde. Das ist wie, wenn wir einen Arzt kennten, der eine sichere, tödliche Krankheit heilen kann, aber nur er kann sie heilen. Kann AIDS, die ausgebrochene Krankheit heilen. Dann gehen wir zu ihm und er verschreibt uns genau Medizin und gibt uns Anweisungen, das und das und das und das und so muss es tun. Wir werden uns hüten, ihm irgendwie zu widersprechen und so zu tun, als wüssten wir es besser, aber könnten wir machen, wie wir wollen. Wir wissen, nur er kann mich hier heilen. Und darum scheuen wir alles, was er sagt. Und wenn wir begreifen, dass Gott der Einzige ist, der uns Sünden vergeben kann, ja, dann werden wir uns hüten, ihn zu reizen. Dann werden wir ihn fürchten. Er gibt uns auch die Gewissheit der Vergebung. Gott ist nicht verpflichtet, uns Gewissheit der Vergebung zu geben. Und wenn Christen mit der Sünde spielen, habe ich große Sorge, was mit ihnen wird. Und ich glaube an ewige Errettung. Man muss ja an ewige Errettung glauben, wenn man an Erwählung vor der Zeit glaubt. Aber wenn jemand, der sich Christ nennt, mit der Sünde spielt, habe ich große Sorgen um ihn. Und ich habe Sorge darum, dass ein Tag kommt, wo er einfach sündigt. Er weiß, was er tut. Er macht es doch, weil er einfach Lust und Freude daran hat, dass Gott ihm die Fähigkeit nimmt, die Sünde zu bekennen und an die Vergebung zu glauben. Genauso ging es ihm so. Er dachte immer wieder, ich kann mich freischütteln. Und einmal ging es nicht. Gott wich von ihm. Und wenn Gott von uns weicht, ja, was machen wir dann? Dann können wir nicht mehr glauben. Und dann sind wir im Gefängnis. Dann sind wir wie Simson gekettet mit doppelten Ketten, Augen ausgestochen, sehen nichts und gehen im Kreis in der Mühle. Ja, bei dir ist Vergebung, damit du gefürchtet wirst. Ich weiß, die Zeit ist vorbei, aber ich lese jetzt, sind noch 3 Minuten. Ich lese jetzt aus diesem Büchlein hier vor. Ich finde das so wichtig, was hier Wilhelm Busch sagt. Freiheit aus dem Evangelium, meine Erlebnisse mit der geheimen Staatspolizei. Er schreibt hier etwas, wir sind uns gar nicht mehr gewohnt, solche Dinge zu hören. Und zwar schreibt er etwas eben über Furcht Gottes. Nun muss ich Ihnen erzählen, wie Gott mich von der Angst vor der Staatspolizei befreite. Nämlich, indem ich eine größere Angst kennenlernte. Da saß ich das erste Mal im Gefängnis, anfangs in einsamer Verzweiflung. Angst und Not, bis ich auf einmal merkte, dass Gott mit mir reden wollte. Dann fing Gott an, mit mir zu reden über mein Leben. Das habe ich bei jeder Haft so erlebt. Als es still wurde, fing Gott an zu reden und nahm mein Leben mit mir durch. Allen Hochmut, alle Unreinigkeit, Lüge, Lieblosigkeit. Auf einmal merkte ich, dass Gott ja zornig ist. Gottes Zorn, sagt die Bibel, entbrennt über alles sündige Wesen der Menschen. Gottes Zorn loderte in meiner Zelle. Wenn Ihnen solche Gedanken kommen, dass Gott mit Ihnen reden will, dann laufen Sie meistens weg. Er sagte das in einem Vortrag, der aufgeschrieben wurde. Dann laufen Sie meistens weg, dann gehen Sie ins Kino und machen Betrieb. Hier konnte man nicht weglaufen. Das war das Schauerliche. Und der Segen dieser Sache, dass Gott sagte, deswegen rede ich mit dir. Ich weiß heute, wie es am jüngsten Tag sein wird. Wo Gott Ihnen Ihr Leben vor die Füße wirft und Ihre Sünden liegen völlig offen da. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Ich habe damals gelernt, was die Hölle ist. Hölle ist, dass man in Ewigkeit unter diesem Zorn Gottes bleibt. Ich weiß nicht, wie die Hölle aussieht, aber das weiß ich. Man ist weggeworfen, hinausgetan von ihm. Ich lernte die Angst vor Gott, Darum verlor ich die Angst vor diesen lächerlichen SS-Leuten. Haben Sie schon einmal Angst vor Gott gehabt? Sonst haben Sie noch nicht angefangen, die Wirklichkeit zu sehen. Dieser heilige Gott sieht uns, er umgibt uns. Seine Gebote können wir doch nicht mit Füßen treten. Vielleicht muss er Sie auch einmal in die Stille führen, dass Sie nicht mehr weglaufen können. Dann, als ich dachte, Mann, ich bin verloren, kam Jesus und zeigte mir seine Hände mit den Nägelmalen. Auf einmal begriff ich, was ich draußen immer gewusst hatte. Er hat meine Sünde weggetragen. Die Strafe liegt auf ihm, dass ich Frieden hätte. Er macht mich gerecht vor Gott.